Guten Morgen von meiner Seite. Ein paar Leute durfte ich diese Woche kennenlernen und damit ihr einen leichten Einstieg habt, wer ich bin, habe ich euch ein Foto von meiner Familie mitgebracht. Meine Frau Melanie, meine Tochter Lia, mein Sohn Matze oder unsere Kinder Lia, Matze, 13. Ich bin stolzer Papa, ich sag's euch. Meine Tochter hat mir extra ein T-Shirt geschenkt, wo drauf steht, dass ich ein stolzer Papa bin und dass sie mir auch das T-Shirt geschenkt hat. Also die beste Tochter hat mir das T-Shirt geschenkt. So ist die Formulierung ungefähr da drauf. Genau, das ist im Urlaub in Italien, in der Toskana. Ich freue mich darauf, bald mal wieder dort zu sein oder in den Herbstferien irgendwo hinzufahren, rauszufahren. So eine Sehnsucht, die ich habe. Heute Morgen geht es auch um Sehnsüchte. Aber damit ihr grob wisst, was ich so in meinem Leben tue, außer in Bayreuth auf dem Ehrenhof zu stehen beim Finanzamt, wohne ich in einem kleinen Dorf. Das ist unser ganzes Dorf, was wir haben. Steinerkirch im Westerwald. Wir haben noch richtig Schnee. Wir wohnen sehr ländlich und das ist nach einer vollen Woche sehr, sehr schön, sich auf eine Terrasse zu setzen und nichts dahinter zu haben. Ne? Unser Haus ist, jetzt muss ich gerade gucken, hier. Und hier hinter ist Wiese, Wald und Wiese. Und ich gucke raus und ich darf viel Ruhe genießen. Das musste ich lernen. Das war nicht etwas, was ich immer konnte, sondern das war etwas, was ich wirklich in den letzten Jahren lernen musste. Ich bin schon langsamer geworden, falls ihr euch diese Woche Sorgen gemacht habt. Es ist schon gedrosseltes Tempo. Ein Teil meiner Arbeit ist, mit diesem Bus durch Deutschland zu touren, wirklich deutschlandweit. Ich war dieses Jahr schon in Görlitz und in Iserlohn und keine Ahnung wo noch, in Rosenheim, in Gießen, hier und in Augsburg. Also das ist alles immer mal querbeet. Dieses schöne Bild hat irgendjemand bei euch aus der Gemeinde gemacht. Es ist richtig cool. 50% meiner Arbeit sind das. Mit dem Bus unterwegs sein, mit Menschen über den Glauben reden, Gemeinden zu motivieren. Ich nenne es immer Impulsgeber zu sein. Ich bin, ne, manche haben mich die Woche Busfahrer genannt. Das ist wirklich der geringste Teil meiner Arbeit. Und ich glaube auch der entspannteste Teil. Ich freue mich schon nachher auf 6 Stunden Fahrt, meine Musik, mein Podcast und einfach mein Fenster, wo ich rausgucken kann. Der zweite Teil meiner Arbeit ist im Bereich Jungschar der Brüdergemeinden. Dort darf ich Zeltlager gestalten, Schulungen für Mitarbeiter machen, Jungschar-Tage gestalten. Das sind Wettkampftage, wo Jungscharen aufeinandertreffen. Hier seht ihr ein Bild von unserem Teenager, von unserer Teenager-Freizeit für 14- bis 17-Jährige. Wir dürfen einen eigenen Zeltlagerplatz haben in der Nähe von Waldbrühl und dort treffen wir uns mit Teenagern, um sie, wie will ich sagen, dahin zu führen, dass sie ihren Glauben leben können und darüber reden können. Also es ist wenig vorgegeben, sondern nur die Bibeltexte. Und dann gibt es abends so kleine Hauskreise, wo sie abends dann ihre selbst erarbeiteten Gedanken in eine Runde einbringen, wo wir Mitarbeiter fast nichts sagen, sondern wir lassen sie untereinander diskutieren und untereinander Fragen stellen. Und das ist sehr spannend zu beobachten, wie Leute anfangen, Teenager anfangen, mündig zu werden, über die Bibel zu diskutieren, sachlich zu diskutieren. Also das war letztes Jahr sehr, sehr spannend zu beobachten, wie viel sie auch in der Schule an Argumentation lernen und was das auch für eine Auswirkung hat im gemeinsamen Christsein. Habe ich dich richtig verstanden, dass du das so und so meintest? Du bist 15. Wieso kannst du das jetzt schon mit Ich-Botschaften? Und Rückfragen zu stellen und wirklich ernst zu meinen, wie hast du das gemeint? Und es geht schon um heiße Themen. Straft Gott Sünde heute noch sofort? Verbannt er mich aus seiner Kindschaft? Also da diskutieren die dann drüber abends 2-3 Stunden. Und das ist schon sehr, sehr herausfordernd, das dann von außen zu moderieren und nachher diesen Sack zu bündeln und einen Gedanken mitzugeben. Was mich persönlich angeht, ich hätte mir das sehr gewünscht, so unterwegs zu sein, dass ich viel Jugend um mich habe, viel Freunde um mich habe, die mich kennen, die für mich da sind. Und ich hatte es eine ganze Zeit lang nicht. Ich bin in einem Elternhaus groß geworden, wo Christsein, Glaube, natürlich eine große Rolle spielte, also zumindest für meine Eltern. Für mich am Anfang, ja, ich bin so mitgelaufen. Ich habe viele Gottesdienste mitbekommen und mitgenommen. Kindergottesdienst oder Kinderstunde, Jungscha, Teenkreis, aber alles auch in der Nachbargemeinde, nicht bei uns. Wir waren eine relativ kleine Gemeinde. Und ich konnte mich, so denke ich, halbwegs gut benehmen und hatte auch ein halbwegs anständiges Leben. Aber es gab natürlich auch Punkte, wo ich mir Veränderungen gewünscht hatte, wo ich eine Sehnsucht hatte, dass zum Beispiel Freunde in mein Leben kommen, wo ich eine Sehnsucht danach hatte, dass das Thema Mobbing, was mich in meinem Leben betroffen hat, weg ist, dass ich nicht mehr in der Klasse geschlagen werde, weil meine Eltern Christen sind, dass ich nicht mehr ausgegrenzt werde, weil ich gute Noten habe. Ich hatte aber auf der anderen Seite ein Problem, ein persönliches Problem, zum Beispiel mit dem Thema Jähzorn und Selbstbeherrschung, dass ich unkontrolliert zornig wurde. Und ich hatte eine Sehnsucht nach Veränderung. Und irgendwann gab es diesen Punkt, dass ich gesagt habe, Jesus, wenn es dich gibt, so wie meine Eltern mir das beibringen, dann wünsche ich mir eine Veränderung. Ich sehne mich danach, dass sich dieser Zustand, den ich gerade habe, dass der sich verändert. Dass er sich komplett verändert und mein Leben anders wird. Und es muss mein Glaube werden. Ich habe mich als Kind für Jesus entschieden und ich habe gesagt, das war eine Zweckbeziehung mit Jesus, weil ich Angst hatte davor, dass meine Eltern von Jesus in den Himmel geholt werden und ich nicht mehr an den Kühlschrank komme. Das war wichtig, das ist elementar wichtig, Essen. Ich bin ja dankbar für den Fresskorb da. Und ich hatte Angst, irgendwie in die Hölle zu kommen, dass ich getrennt bin von Gott, aber das war nicht aufrichtig, sondern es war einfach nur erstmal ein Zweck. Und ich glaube, dass ganz viel daran hängt, ist, denn mein Leben ein Zweck, wenn ich mit Jesus lebe, oder ist er eine Liebesbeziehung? Und da entstand es in dieser Zeit als Teenager, dass ich gemerkt habe, das, was Jesus mir gibt, ist Liebe. Und das, was ich erwidere, ist auch Liebe. Und da entsteht Beziehung, da entsteht meine Motivation zu leben. Und wenn ich verliebt bin, dann habe ich eine Sehnsucht, den anderen zu treffen. Dann habe ich eine Sehnsucht, den anderen besser kennenzulernen. Dann habe ich eine Sehnsucht, dem anderen zu begegnen. Ich hoffe, dass es bei den alten Ehepaaren auch so ist, bei euch hier. Ich darf seit 17 Jahren verheiratet sein und ich, ehrlich gesagt, ich habe eine Sehnsucht, heute Abend nach Hause zu kommen, zu meiner Frau und meiner Familie, und ich freue mich drauf. Aber wie ist es mit deiner Sehnsucht nach Jesus? Bist du überhaupt auf der Suche? Keine Ahnung, warum du hier sitzt, warum du in diesem Gottesdienst bist. Ich weiß nicht, welcher Hintergrund dein Leben ausmacht. Vielleicht bist du zugeschaltet, weil dich jemand in der Fußgängerzone angesprochen hat, bei Life is More. Vielleicht sitzt du hier, weil du diese Woche in der Fußgängerzone vorbeigelaufen bist und hast es gesehen. Und hast gedacht, ich komme mal und gucke mir mal diese Christen an, die da diesen Bus hinstellen und Fußball spielen und Kletterwand und so. Oder du gehst halt, wie ich früher, jeden Sonntag hierher, weil es dazugehört. Oder weil deine Eltern gesagt haben, solange ich meinen Tisch über deine Füße stelle, kommst du mit. Ich wünsche dir, dass diese Predigt, dass diese Botschaft und nicht nur diese, sondern auch die kommenden Predigten dein Leben verändern. Dass eine Sehnsucht vielleicht entwickelt wird, neu diesem Jesus zu begegnen, von dem wir ihm gesungen haben. Mein Retter, mein Erlöser, du hast mich rausgezogen. Dass du eine Sehnsucht hast, diesem Jesus wieder neu zu begegnen. Und ich glaube, jede Begegnung mit dem Leben von Jesus, auch wenn du ihn nicht siehst, verändert dich und dein Leben. Jede Begegnung in einem Gottesdienst, jede Begegnung in einem persönlichen Gespräch, wo es um Jesus geht, wird dich verändern, wenn du dich darauf einlässt. Wir lesen eine Geschichte, wo ich glaube, dass du nicht damit rechnest. Kurz nach Weihnachten. Also normalerweise könnte diese Geschichte im Weihnachtsgottesdienst vorkommen. Im Lukas 2 Vers 25, ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel oder auf die Rettung für Israel. Der Heilige Geist ruhte auf ihm. Und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den Herrn vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Vom Geist geleitet war er an jenem Tag im Tempel gekommen. Als nun Jesus Als nun Jesu Eltern, also Josef und Maria, das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, das erkläre ich gleich, nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte: Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Jesu Vater und Mutter waren erstaunt, als sie Simeon über ihr Kind reden hörten. Kurzer Zwischenpart, nur mal so zum Nachdenken. Du kommst in den Gottesdienst, jemand nimmt dein Kind und spricht so etwas über ihm auf. Was ist das für ein Gefühl? Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu: Er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. So sehr, dass auch dir ein Schwert durch die Seele dringen wird. Aber dadurch wird bei vielen an den Tag kommen, was für Gedanken in ihren Herzen sind. In Jerusalem lebte damals auch eine Prophetin namens Hanna, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon sehr alt. Nach 7-jähriger Ehe war ihr Mann gestorben. Sie war Witwe geblieben und war nun 84 Jahre alt. Sie verbrachte ihre ganze Zeit im Tempel, diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Auch sie trat jetzt zu Josef und Maria. Voller Dank pries sie Gott. Und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. Wenn wir diese Begegnung sehen, dann sehen wir ein kleines Baby, was in den Tempel gebracht wird. Der Ort, wo Gott gesagt hat, da möchte ich den Menschen begegnen, da möchte ich Kontakt aufnehmen, da möchte ich mit Menschen im Gespräch sein, da möchte ich, dass sie mich anbeten, die auf zwei alte Menschen treffen. Der eine, der sagt, jetzt kann ich endlich in Ruhe und in Frieden sterben, und die andere, die schon die ganze Zeit wartet auf diesen Messias, auf diesen Retter. Und es bringen zwei Menschen Jesus in den Tempel, weil er der Erstgeborene ist. Das war vorgegeben durch das Gesetz, was Gott gegeben hatte, dass man den Erstgeborenen Gott nochmal ganz besonders weihte. Und Josef und Maria, die Eltern, brachten ihn in den Tempel nach ca. 40 Tagen der Geburt, weil es da Reinigungsgesetze gab, und sie hielten sich an dieses Gesetz, das von Gott vorgegeben war. Es geht aber nicht darum, was Josef und Maria taten, sondern es geht darum, wohin sie gingen. Du bist vielleicht in diesem Gottesdienst, wann es deine Gewohnheit ist. Der Bibeltext wird so eingeleitet. Sie gingen der Gewohnheit nach in den Tempel. Vielleicht ist es deine Gewohnheit, habe ich eben schon mal gesagt. Es gibt ja auch gute Gewohnheiten und gute Rituale, sich in die Gegenwart Gottes zu begeben. Wenn du von dir sagst, du bist Christ, dann glaube ich, dass es manchmal auch, dass du dieses Gefühl kennst, dass es Überwindung ist, in den Gottesdienst zu gehen. Ganz ehrlich, unser Gottesdienst beginnt um 10.30 Uhr in meiner Heimatgemeinde, und als sie mir gestern sagten, um 9 Uhr beginnt das Abendmahl, habe ich schon gedacht, wow. Wow, ich muss früh aufstehen. Ich war auch herausgefordert heute Morgen. An sich sind Gewohnheiten gut, aber sie sind nicht dann gut, wenn es Tradition und Gesetz wird, wenn deine Motivation dahinter nicht stimmt, weil man es ja machen muss oder weil ich es schon immer so gemacht habe. Ich glaube, eine Sehnsucht entsteht dann, eine Veränderung entsteht dann, wenn du mit einer guten Motivation hierher kommst, wenn deine Herzenshaltung stimmt, wenn das dran ist, wo du sagst, ich möchte Jesus mehr kennenlernen. Deine persönliche Motivation ist entscheidend dafür, Jesus wirklich kennenzulernen. Warum bist du heute hier? Willst du diesem Jesus begegnen, so wie diese zwei? Bist du wirklich bereit dafür? Ich glaube, dass es bei Josef und Maria gut war, weil sie ganz Besonderes erlebt haben in diesem Tempel, als diese zwei Leute kamen. Sie haben Jesus mehr kennengelernt, weil Simeon sie ihnen vorstellt und sagt, das ist der das Heil bringt. Das ist der Dinge aufdeckt. Das ist der Leute zu Fall bringt, aber das ist auch der Leute aufrichtet. Auf einmal werden Maria die Augen geöffnet, und wenn ihr ein bisschen später lest, als 12 Jahre später nochmal in den Tempel kommen, steht, und Maria bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen. Maria war die gesagt hat, das bewahre ich mir auf. Das will ich in meinem Herzen bewahren. Das will ich nicht aufgeben. Wenn man jetzt diese Zeit sieht, wo diese Familie lebte, wo Simeon und Hannah lebten, die sehr alt waren und darauf warteten, dass dieser Retter kam, dann war das eine Zeit, die für Israel überhaupt nicht gut war. Die Römer hatten das Land besetzt, die hatten die Juden unterdrückt. Es war alles nicht so, wie sie es eigentlich wollten. Und sie sehnten sich nach einem Retter, und der sie von den Römern befreiten und nicht, der sie irgendwie von dem befreiten, wo wir halt sagen, das ist wichtig, von Schuld, von Sünde, von dem, was uns von Gott trennt, sondern sie sehnten sich nach einer äußerlichen Befreiung. Ich glaube, dass diese beiden, Simeon und Hanna, die sind, die verstanden hatten, es geht nicht um das Äußerliche, sondern es geht um das Innerliche. Weil sie sich so danach sehnten, diesem Retter zu begegnen. Das drückt es aus, wie Simeon das sagt. Und das ist interessant, Simeon hatte eine Verbindung zu Gott. Der Gottesgeist war auf ihm und hat ihn gelenkt und hat gesagt, du gehst in den Tempel, heute kommt der Retter dahin. Ich weiß nicht, wie du hierher gekommen bist, ob es wirklich dein Herzenswunsch war, das Drängen Gottes vielleicht, dass der gesagt hat, geh mal dahin. Es ist etwas, wo du Gott begegnen kannst, nicht nur durch eine Predigt, sondern ich glaube auch durch Lieder, durch Gebete, durch das, was Bernd eben gesagt hat. Dass wir in den Vorhöfen des Tempels sind, dass wir dort Gott begegnen können. Simeon wurde durch Gottes Geist in den Tempel geschickt und Hannah lebte dort. Ich weiß nicht, gibt es hier jemanden, der in der Gemeinde lebt? Hier nebendran gibt es, glaube ich, eine Wohnung. Ne? So. Du kannst beten und fasten, die ganze Zeit hier sein. Ich stelle mir das spannend vor, direkt in dieser Gegenwart Gottes zu leben. Direkt da zu sein, da wo viele Menschen hinkommen, jeden Tag, um Gott anzubeten. Und das Interessante ist, sie wussten, wo ihre Sehnsucht nach diesem Retter gestillt wird, nämlich da, wo der ist, der diesen Retter schickt. Sie wussten, wo sie hingehen mussten. Sie wussten, wo sie diesen Retter, diesen Erlöser finden würden. Vielleicht bist du schon ganz lange auf der Suche nach Jesus. Kommst hierher, hörst es, aber das rauscht da und rein und da wieder raus und es gehört für dich irgendwie mit dazu. Du gehst in eine andere Kirche und das ist irgendwie eine religiöse Übung für dich, aber du hast noch nicht das gefunden. Und du suchst Jesus so, wie er ist, wie er wirklich ist. Und ich wünsche dir, dass du dabei bleibst, dass du sagst, okay, ich möchte mir das anschauen, ich möchte in dieser Gegenwart Gottes sein, um zu entdecken, wer Jesus wirklich ist. Und ich glaube, dass du nur da Veränderung erfährst, Befreiung erfährst, wenn du Jesus wirklich begegnest, wenn du da bist, wo Gott ist, wenn du da bist, wo der ist, der diesen Retter, Erlöser auf diese Erde geschickt hat. Ich glaube, dass du Jesus heute auch nur dort findest, wo sich Menschen treffen, um Gott anzubeten. In Geist und in Wahrheit, nennt die Bibel das, ganz aufrichtig. Ich glaube, dass du Jesus dort begegnen kannst. Leider können wir ihn nicht so visuell, praktisch, anfassbar erleben. Das würde ich mir manchmal wünschen. Aber ich bin davon überzeugt, dass du Jesus begegnen kannst bei Menschen, die von sich sagen, dass sie überzeugte Christen sind und dass Jesus in ihnen lebt. Und das, liebe Christen, die ihr seid ein Spiegelbild Gottes. Ihr sollt Jesus widerspiegeln. Kann dein Nachbar, kann der, der am Bus vorbeigelaufen ist, kann der, der hier in die Gemeinde kommt, an deinem Leben sehen, wie Jesus ist? Ich weiß, dass die Messlatte richtig hoch ist. Aber ich wünsche es dir, dass dein Gegenüber erleben kann, wie Jesus dein Leben verändert. Es kann auch sein, dass du lange warten musst. Das hat mir dieser Bibeltext ja auch deutlich gemacht. 84 war die Hannah. Und wenn man die Bibel nimmt, so im historischen Zusammenhang, hat Gott 400 Jahre lang bis zur Geburt von Jesus geschwiegen. Da war kein Reden Gottes mehr. Da war Ruhe. Du brauchst, glaube ich, nicht 400 Jahre warten. Du brauchst auch nicht 84 Jahre warten, sondern ich bin davon überzeugt, dass Jesus dir heute begegnen möchte. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus dir heute sagen möchte, ey, ich bin da und ich möchte dich retten und ich habe dich lieb. Wenn Hannah gefastet und gebetet hat, ich glaube, dann waren ihre Anfragen schon: Gott, wann kommt dieser Retter? Wann kommt der Befreier? Wann kommt der Erlöser? Und vielleicht geht es ja auch so, dass du schon gesagt hast: Gott, wo bist du? Gott, wo bist du in meiner Situation, die ich nicht greifen kann, die mich total herausfordert? Gott, warum lässt du das zu? Gott, warum spüre ich dich nicht? Manchmal muss man warten. Und ich kenne es sehr, sehr gut aus dem persönlichen Leben, dass ich auf Dinge warten muss, wo ich mir wünsche, dass Gott eingreift, dass Gott meine Situation verändert. Ich habe damals nicht sofort Veränderungen erfahren in dem Thema Mobbing, in dem Thema Unterdrückung. Ich habe es nicht sofort erfahren, dass Gott mich überall rausgeholt hat, hat mich an eine andere Schule gesetzt oder sonst irgendwie was. Es musste eine Zeit sein, wo ich gelernt habe, damit umzugehen. Und wenn ich jetzt in den Rückspiegel meines Lebens schaue, war das genau so, dass ich Dinge für Kinder verstehen kann, Teenager verstehen kann, die Gleiches durchmachen, die Gleiches erleben, wo ich dann sagen kann, ey, ich verstehe dich. Ich weiß, wie es dir geht. Komm, wir beten zusammen und beten, dass Gott es für dich irgendwie verändert, dass er es erträglich macht. Ich wurde diese Woche gefragt von einem jungen Studenten, der sagte zu mir: Sag mal, wenn du Christ bist, wo erlebst du dann Jesus in deinem Alltag? Habe ich noch nie von jemandem gehört, der mit Glaube nichts zu tun hat. Wirklich nicht. Und Menschen können Jesus nur da kennenlernen, wo du Jesus in deinem Alltag erlebst und wo du drüber redest. Wo du Dinge erzählst, die du mit Jesus erlebt hast. Und da brauchst du nichts Großes. Da brauchst du wirklich gar nichts Spektakuläres. Ich darf viele spektakuläre Dinge erleben, aber ich möchte dir sagen, teile deinen Glauben auf eine ganz natürliche Art und Weise, das, was du mit Jesus erlebst. Jesus kannst du nur dort kennenlernen, wo die Gegenwart Gottes zu Hause ist. Da, wo Gott das Zentrum ist, da kannst du Jesus kennenlernen und begegnen. Schauen wir uns mal diese zwei Personen an. Simeon war rechtschaffen. Er war gottesfürchtig. Er wartete auf den Trost Israels. Er hatte eine Verbindung zu Gott durch den Heiligen Geist. Gottes Geist war auf ihm. Er hatte eine Zusage von Gott, dass er seinen Retter kennenlernen würde. Hannah war 7 Jahre verheiratet, 84 Jahre alt. Ihr Vater wird genannt. Sie diente Gott im Tempel Tag und Nacht. Ich finde es total spannend, wie die Bibel diese Personen so detailliert beschreibt. Es zeigt, dass Gott uns von vorne bis hinten kennt. Deine Vergangenheit, wo du herkommst, das, wo du hingehst, das, was dich gerade beschäftigt, das, was dein Charakter ausmacht, das, was dich und deine guten Eigenschaften ausmacht. Es ist interessant, dass hier nicht steht, Simeon war ungeduldig, Simeon hatte keine Lust mehr auf Gott, Simeon hatte auch keinen Bock mehr zu warten, gar nicht, sondern es stehen alle guten Dinge da, die Gott in diesen Menschen gelegt hatte. Die Treue von Hannah wird hier deutlich, wie sie für Gott da ist und welche Lebensausrichtung sie hatte, dass sie sagte: Gott ist mein Zentrum. Es ist alles sehr genau. Welche Charaktereigenschaft Simeon hatte, welche Einstellung er zu Gott hatte, welche Erwartungen er an Gott hatte, dass der Retter kommt und dass er in Frieden sterben kann, wie seine Gottesbeziehung war, dass der Geist Gottes auf ihm ruhte. Und das von Hannah ist auch sehr klar. Ich möchte dir sagen, Gott weiß, wer du bist und was dich und dein Leben ausmacht, weil er dich gemacht hat. Er weiß, wer du bist und wie du tickst, weil er dich liebt. Er kennt deine Einstellung zu Gott, dass du vielleicht hier sitzt und sagst: Ja, ist mal ganz interessant, aber ich muss es nicht unbedingt so für mich haben. Er kennt auch deine Erwartungen, dass du vielleicht sagst: Ja, bitte zeig dich mir mal. Ich möchte dich wieder spüren. Ich brauche Trost in bestimmten Situationen. Er kennt deine Sehnsüchte. Deine Sehnsucht nach Veränderung, vielleicht in einzelnen Punkten in deinem ganzen Leben. Und ich wünsche mir, dass wir wie Simeon und Hannah werden, die eine Sehnsucht nach Veränderung haben. Dass du eine Sehnsucht nach Befreiung hast, dass du eine Sehnsucht nach Frieden hast, nach innerem Frieden. Das hängt sehr stark mit Zufrieden zusammen, dass du in deinem Leben zufrieden wirst und nicht immer dem Nächsten nachjagst, was vielleicht irgendwie dran ist. Wir sehen uns nach äußerlichem Frieden, wenn wir in die Ukraine gucken. Wir sehen uns nach äußerlichem Frieden, wenn wir in andere Länder schauen. Wir brauchen aber als erstes innerlichen Frieden. Du brauchst inneren Frieden. Was ist dein Grundbedürfnis, wonach du dich sehnst? Was ist das, was du dringend brauchst? Wo du dir wünschst, Herr Jesus, komm bitte in mein Leben und schaffe da Veränderung. Dann formulier es. Rede mit Jesus. Bring es vor ihn. Ich glaube, dass das Gebet von Hannah etwas war, das die Sehnsucht ausdrückt. Ihr wisst ja, wir füllen unser Leben an manchen Stellen mit unterschiedlichen Dingen, wo wir denken, dass wir Frieden bekommen, wo wir denken, dass es uns ausfüllt, wo wir denken, dass es uns zufrieden macht. Aber oft passiert es, dass wenn wir unser Leben füllen, dass es uns nicht zufrieden macht, sondern unser Leben dunkel und vielleicht auch unübersichtlich wird. Wisst ihr, Veränderung unseres Lebens ist nicht davon abhängig von der Person, die wir sind und was uns ausmacht. Veränderung ist für jeden möglich. Veränderung ist für dich möglich, egal in welcher Situation du bist. Vielleicht passiert Veränderung ganz anders, als du es dir vielleicht vorstellst. Ich habe das oft genug in meinem Leben erlebt. Wenn ihr an so einen denkt, der so ein dunkles Leben verändert, an was würdet ihr denken? An einen, wenn unser Land besetzt wäre von Leuten, dann würde man doch an den großen Retter denken, der das äußerlich befreit, der mit einer Riesenarmee einschreitet und der sagt so, jetzt ist Schluss. Dieser Retter kommt nicht als großer und starker Kämpfer. Er kommt als kleines Kind. Dieser Retter kommt nicht mit Glanz und Gloria und Heerscharen von Engeln, sondern er kommt als Kind von einfachen Eltern. Dieser Jesus kam nicht mit seinem Heer, sondern ganz alleine. Dieser Jesus kam nicht als Gottes Sohn, sondern als unschuldiges, stinkendes, in die Windel machendes, kleines, menschliches Kind, was geschrien hat. Irgendwie komplett unspektakulär. Irgendwie nicht so wie erwartet. Und diese zwei haben den Blick dafür, dass der Retter, der Messias sein muss. Und ich glaube, dass wir genauso ticken wie alle anderen um diese beiden herum. Wir haben eine feste Vorstellung, wie Jesus uns begegnen muss. Wir haben eine feste Vorstellung davon und eine Erwartung, wie Jesus in bestimmten Sachen reagieren muss. Manchmal, glaube ich, behandeln wir Jesus wie einen Wunschautomaten, wo wir sagen, der muss jetzt das machen. Bitte, Herr Jesus, mach doch das und das. Bitte, Gott, rette mich hier raus. Und das macht er oft nicht. Vielleicht ist es aber auch so, dass Jesus in dein Leben getreten ist und du hast es gar nicht gemerkt, weil es so unerwartet war. So unscheinbar, so unspektakulär. Und du stellst erst vielleicht jetzt im Rückblick fest, oh, da war etwas Besonderes, da war etwas, was mein Leben angepackt hat und ich wusste es nicht zuzuordnen. Vielleicht überlegst du mal, hätte es sein können, dass in der letzten Zeit, in der letzten Woche, in den letzten Begegnungen irgendwo Jesus zu finden war? Oft ist eine Begegnung mit Jesus nicht so spektakulär, wie wir es uns wünschen. Oder eine Antwort von Jesus. Und es war total unerwartet. Es war unspektakulär. Es war in einem Gespräch. Es war nichts Besonderes. Und das Schöne ist, wenn ich daran denke, dass Jesus auf diese Erde als Mensch kam, macht es ihn für mich greifbar und nahbar. Die Bibel sagt, er war ein Mensch wie wir. Er fühlte wie wir. Er handelte wie wir. Nur, dass er nicht sündigte. Jesus taucht nicht in deinem Leben unerwartet auf, aber anders, als du es erwartest. Er kommt nicht einfach so rein, sagt, huhu, da bin ich, vielleicht macht das manchmal, aber ich glaube, dass er anders mit dir redet, dir anders begegnet, als du es erwartest. Wie Simeon diesen Jesus beschreibt, finde ich total beeindruckend. das Heil für alle Menschen. Er ist das Licht für alle Nationen. In Israel kommen viele zu Fall oder werden aufgerichtet. Er ist der Erlöser. Jesus wird der sein, der es aufdeckt, der Dinge aufdeckt. Und dahinter steckt die Motivation Gottes, warum Jesus auf diese Erde kam. Jesus hat den großen Wunsch, dass du heil wirst. Jesus hat den großen Wunsch, mitten reinzukommen in unser Leben, das Licht wird, dass etwas passiert in unserem Leben, dass sich etwas verändert, dass Dinge aufgedeckt und spürbar werden, dass es klar wird in unserem Leben, wo es hingeht. Ich glaube, dass wenn Jesus in seiner Liebe und seiner Gnade in unser Leben kommt, dann wird es so sein, dass Dinge klar und aufgedeckt werden, dass Dinge wieder greifbar werden, wo Gott uns hinhaben möchte. Er will der persönliche Befreier deines Lebens sein, der in dein Leben kommt, wo du gerade nur Dunkelheit siehst. Jesus ist das Komplettpaket für dein Leben, das dir in allen Bereichen Veränderung bringen kann. Wartest du darauf? Dann beschäftige dich mit Jesus. Dann beschäftige dich mit dem, der an diesem Kreuz gestorben ist, damit die Dunkelheit in deinem Leben weggeht, verschwindet und klar wird, damit er dir zeigen kann, wo es hingeht. Ganz ehrlich, eine Begegnung mit Jesus hat Folgen. Sonst würde ich hier nicht stehen. Der Schweigsame, der nie was gesagt hat, der sich noch nicht mal getraut hat, in ein Geschäft zu gehen und einzukaufen, darf jetzt für Gott unterwegs sein, seinen Glauben teilen, predigen, mit Menschen über seinen Glauben reden. Und das wäre nicht möglich gewesen, hätte ich es nicht zugelassen, dass Jesus mein Leben verändert. Wenn du dich ehrlich, so wie Simeon, auf eine Begegnung mit Jesus einlässt, hat es Auswirkungen in deinem Leben. Ganz praktisch. Für Simeon war das, ich kann in Frieden gehen. Ich habe meinen inneren Frieden gefunden. Ich weiß, dass ich gerettet bin, weil der Erlöser da ist. Wie ist es bei dir und deinem Frieden? Was gibt dir Sicherheit? Dein Beruf? Deine Familie? Deine Freunde? Dein Geld? Das kann alles ganz schnell weg sein. Das ist hart gesagt, aber es ist leider die bittere Realität. Was gibt dir Sicherheit? Ich habe in meinem Leben gelernt, dass Jesus meine Sicherheit ist. Gesundheit ist weg. Geld ist das, was ich lernen musste, wo ich mich nicht drauf verlassen brauche, weil ich merke, dass Jesus mich versorgt. Überprüf mal bei dir, was kann es sein, was dir Frieden gibt, scheinbaren Frieden? Oder hast du den wahren Frieden bei Jesus schon gefunden? Was ist dein tägliches Gebet? Jesus, hier bin ich, mach mit meinem Leben, was du möchtest. Oder Jesus, schau mal, was ich heute vorhab und bitte segne das. Das ist da hängt deine Einstellung dran. Und ich wünsche mir, dass dadurch Frieden entsteht, dass du sagst, hier ist mein Leben, bitte mach damit, was du möchtest. Für Hannah veränderte sich etwas. Sie lobte Gott und sie teilte das nach außen. Jedem, der es hören oder nicht hören wollte, sagte sie, das ist der Retter. Stellt euch das mal vor, im Tempel waren ganz viele Menschen und sie geht hin und nimmt dieses Kind und sagt, das ist der Retter. Schaut mal. Und sie lobt Gott und singt und hat Freunde. Und ich glaube, jeder kannte diese Hannah. Jeder kannte sie, weil sie ja jeden Tag da war. Hat deine Begegnung mit Jesus in dieser Woche, vielleicht wo du was am Bus erlebt hast, eine Auswirkung auf dich, dass du Gott lobst, dass du ihm die Ehre gibst? Nicht nur, weiß ich, wenn du nicht so gut singen kannst, kannst du auch darüber reden. Über was redest du, wenn du hier durch die Tür rausgehst und den anderen Leuten erzählst? Was es zu Mittag gibt, ist oft so ein Gemeindethema, Kirchenthema. Ne? So. Heute Kartoffellauf, keine Ahnung was. Fußballergebnisse von gestern sind interessant und schön, interessiert mich auch. Keine Ahnung, man kann über alltägliche Sachen reden, aber wo reden wir darüber, was Jesus in unserem Leben getan hat? Wo geben wir ihm die Ehre bei dem, was er mit mir und unter uns getan hat? Das können so kleine Dinge sein. Ich bin davon überzeugt, dass wenn du dich aufrichtig mit Jesus beschäftigst und beginnst an ihn zu glauben, dass es Auswirkungen auf dein Leben hat, dass dein Leben sich verändern wird. Wenn du mit Sehnsucht unterwegs bist, diesem Jesus zu begegnen, wird es Folgen für dein Leben haben. Und nicht negative, sondern positive. Jeder Mensch sucht deine Sicherheit. Was ist deine? Und ich wünsche dir, dass du diesem Gottesdienst Jesus begegnet bist. Egal an welcher Stelle. Und ich wünsche dir, dass es Auswirkungen hat für die neue Woche. Dass ab morgen dein Leben anders sein wird, als wie du hier durch die Tür reingekommen bist. Dass du vielleicht eine Sehnsucht entwickelt hast, jeden Tag neu wieder Jesus zu begegnen. Ich wünsche dir, dass es dich verändert. Eine Begegnung mit Jesus hat grundlegende Auswirkungen auf dein Leben, wenn du es zulässt. Wenn du das möchtest. Das ist deine Entscheidung. Und das ist das Schöne an Gott, dass er uns die Entscheidung lässt, dass er dir die Entscheidung lässt, ob er dich verändern darf oder nicht. Ob du eine Sehnsucht hast oder nicht. Ich möchte jetzt gerne beten mit uns und ich bitte euch dazu aufzustehen. Herr Jesus, danke, dass du auf diese Erde gekommen bist, so greifbar, so nahbar und dass du dich uns Menschen gezeigt hast und dass du uns gezeigt hast, wie Gott ist. Schon als du als kleines Kind da warst, war deutlich, du bist der Retter. Du bist der, der unser Leben verändern will. Du bist der, der uns Heil bringen möchte. Du bist der, der uns Sicherheit und Frieden geben möchte. Und ich bete, dass das im Leben von jedem hier offenbar wird und Wahrheit wird. Und ich bete, dass du, dass da, wo es dunkel ist, dass du mit deiner Herrlichkeit hineinkommst, mit deiner Gnade und deinem Frieden, weil du an diesem Kreuz gestorben bist, um unser Leben hell zu machen. Und ich bete, dass wir erleben können, dass du in der nächsten Woche praktisch in unseren Alltag eingreifst und deine Herrlichkeit zeigst, damit wir erleben können, dass du unser Leben veränderst und damit unsere Sehnsucht nach dir, dich besser kennenzulernen, noch größer wird. Danke, dass du ein Gott bist, der erlebbar ist. Danke, dass es Menschen gibt, die auf dich hinweisen. Danke, dass du ein Gott bist, der uns so nahe gekommen ist. Wir ehren dich dafür. Amen.